Kann es sein, dass das Risikofaktorenkonzept ein totes Pferd ist, von dem wir jetzt absteigen sollten?
Hey Laura, es geht los. Heute Folge 5.
Ja, Frank, endlich mal ein Praxisthema. Folge 4 war ja zuletzt ziemlich lang und wir hatten gar nicht gedacht, dass das Thema Kritik an der AK so ausufern würde.
Ja, wurde und ziemlich es ist noch viel.
Nicht,
ja.
Ist noch nicht mal vorbei.
Wir haben jetzt die Hälfte, ne? Es wird noch ein Teil 2 geben. Allerdings, jetzt kommt endlich Folge 5 zur Praxis und die sollte kompakt und
knackig werden.
Und knackig werden, dachte ich. Und dann war ich am Konzept und habe gemerkt, oh, das wird immer komplexer. Ja, wichtiges weglassen willst du dann auch nicht. Und ja, dann war es dann konzeptionell schon deutlich über eine Stunde. Und da war die Lösung, okay, wir müssen auch dieses Thema teilen.
Also hat Folge 5 jetzt auch 2 Teile.
Ja, und jetzt? Genau.
Jetzt kommt der erste. Und damit hallo zurück zu unserem Podcast über Applied Kinesiology. Oder, falls ihr zum ersten Mal reinhört, es bietet sich wirklich an, mit Folge 1 zu starten, weil doch einiges aufeinander aufbaut.
Genau.
Und unsere beiden Trailer verraten euch in aller Kürze, worum es überhaupt geht. Aber lassen wir uns zuerst kurz berichten, worum es in der letzten Folge ging. Das erledigt wieder Claude mit seiner weiblichen KI-Stimme von 11 Labs.
In Folge 4 kamen die schärfsten Kritiker der Applied Kinesiology zu Wort. Barrett, Ernst und Ingraham. Ihr gemeinsamer Nenner? Sie kritisieren dieselben Auswüchse. Substanztestungen über die Haut, Energiefelddiagnostik, bizarre Ja-Nein-Befragungen. Keiner von ihnen unterscheidet zwischen diesen späteren Derivaten und Goodharts ursprünglicher Muskeltestung. Das einzige belastbare systematische Review, Hall und Kollegen 2008, kommt zu einem klaren Ergebnis. Nicht AK funktioniert nicht, sondern wir wissen es nicht. Und dieses Nichtwissen hat eine Ursache. Ohne institutionelle Förderung keine professionellen Studien. Ohne professionelle Studien keine positive Evidenz und keine Förderung. Ein sich selbst erhaltender Kreislauf.
Danach hat die klassische AK ein riesiges Anerkennungsproblem.
Zumindest auf Seiten der etablierten Medizin.
Ja.
Die Kritiker werfen unseriöse Praktiken mit der klassischen AK nach Goodhart in einen Topf. Und dieses Etikett haftet in den Augen vieler an der AK.
Und es fehlt einfach an wissenschaftlichen Belegen. Das zu monieren wirkt auf mich ziemlich scheinheilig, wenn die Forschung gleichzeitig unterdrückt wird. Andererseits stimmt es natürlich, ne? Wir haben keine Belege.
Richtig, aber das ist ja quasi so, als ob du einem Sprinter die Beine zusammenknotest und dich dann beschwerst, dass er so lahm ist.
Das stimmt.
Also wo sollen die herkommen? Es muss da schon eine Chance zur Forschung geben.
Darauf wollen wir jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern wir wollen jetzt den Link zur Praxis bringen.
Ja, genau. Ja. Denn bei den Patienten sieht es ganz anders aus, wie selbst Professor Ernst betont.
Applied Kinesiology is implausible, unproven and yet incredibly popular.
Ja, die Nachfrage ist wirklich ungebrochen und der Bedarf eigentlich riesig, ne?
Ja, die Leute fragen das halt nach. Und wenn man bedenkt, dass Komplementärmedizin allgemein, und das gilt auch für unsere Praxis, vor allem von Menschen mit eher höherem Bildungsgrad nachgefragt wird, muss man sich ja schon Fragen durchschauen, die den faulen Salonzauber nicht, von dem Ingraham spricht zum Beispiel. Wir haben ja viele Beispiele gesehen, wie in bestimmten Praktiken Menschen manipuliert werden können.
Es geht ja aber auch seriös, ne? Und darum geht es uns.
Eben,
ich glaube schon, dass einige auch die Zuwendung und einfach die Zeit, die wir uns nehmen können, natürlich ganz,
ja, klar. Also
ganz positiv sehen.
Eine,
ne?
Stunde Zuwendungszeit hast du halt beim Arzt nicht.
Nee.
Da kommen wir auch später nochmal drauf.
Und trotzdem geht es halt auch um Qualitätskriterien, die man vielleicht ansetzen kann, um herauszufinden, ob das seriös ist oder nicht. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen.
Es gibt auch noch einen anderen Faktor, das ist der Empfehlungsgrad. Also
das
wie
stimmt.
Viele Patienten auf Empfehlung kommen, das sagt schon auch was aus, wenn Leute rausgehen und danach meinen, okay, das hat mir geholfen.
Ja, das stimmt.
Insofern muss ja was dran sein.
Das ist ja bei uns dann eigentlich so der Hauptzulauf, ne? Also die meisten kommen auf Basis von Empfehlungen.
Ja, sonst ist sowas nicht nachhaltig.
Nee.
Also letztlich muss man halt differenzieren können, wo werden Leute neuer über den Tisch gezogen und was ist wirklich seriös. Ich glaube, da gibt es schon auch Qualitätskriterien, die man da anlegen kann.
Hörst du das auch?
Ja, jetzt inzwischen, das war vorhin schon mal.
Es nervt langsam,
ja,
ehrlich gesagt, ein bisschen.
Was ist das? Was soll das sein? Also
keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten der Sache jetzt wirklich mal nachgehen, weil das stört hier unseren Podcast.
Ja, was sagt Michael?
Hörst du das auch, Michael?
Ja, mehrfach. Seit einigen Minuten. Ich dachte, das gehört zur Regie.
Das ist ja wohl jetzt kein Zufall mehr. Ich glaube, das kommt regelmäßig.
Ich mit meiner wissenschaftlichen Ader habe es natürlich mal gestoppt, die Zeit.
Echt? Wow.
Und es kommt genau alle 85 Sekunden. Und du weißt, dass du das dann wirklich auch alle 85 Sekunden einspielen musst, sonst ist meine wissenschaftliche Qualität hier in Frage gestellt.
Nee, man kann ja sagen, wir haben es aus dramaturgischen Gründen ein bisschen beschleunigt.
Genau.
Fertig! Das nächste bitte!
Das nächste?
Habe ich auch verstanden. Das klingt fast wie am Fließband.
Absolut. Ich schau mal nach, was das ist.
Bin ja gespannt.
Ich hab's.
Was hast du? Sag schon.
Wieder eine Reparatur beendet. Ein neues Knie ist fertig.
Ein Knie?
Ja, Frank, alle 85 Sekunden, knapp alle anderthalb Minuten, wird in Deutschland ein neues Knie oder eine neue Hüfte montiert. Ganz genau 372.304 Mal im Jahr. Und das sind nur die Ersteingriffe ohne Revisions-OPs und die Wechseloperation.
Das geht ja buchstäblich wie das Brezelbacken. So viele Gelenke gehen in Deutschland kaputt.
Genau das ist der Punkt, um den es heute geht.
Deutschland, Weltmeister der Endoprothetik, hieß es mal aus der Politik. Die Fachgesellschaften halten den Ball flacher, nur gutes Mittelfeld. Mittelfeld? In Großbritannien und Italien, beides wohlhabende Länder mit erstklassiger Medizin, bekommt nur gut halb so oft jemand ein neues Hüftgelenk wie hierzulande. Beim Knie ist die Kluft zu Italien noch krasser. Dort ist es nicht mal die Hälfte. Das mag an Unterschieden zwischen den Systemen liegen, aber die eigentlichen Fragen sind doch, warum beginnt die Story so häufig erst, wenn der Schaden schon da ist? Was läuft schief auf dem Weg dahin? Wieso greifen wir nicht früher ein?
Und damit herzlich willkommen zu Folge 5, Teil 1, sagen Laura Schäfer
und Frank Bittmann. Mehr über uns erfahrt ihr in unserer Bonusfolge 1. Mit im Boot sind auch wieder Michael, unser kritischer Moderator.
Und natürlich Claude. Er ist ein wichtiger Helfer bei der Produktion und er liefert die Zusammenfassung.
Wie eben gehört. Das hier ist unsere erste Praxisfolge. Es geht um Extremitätengelenke und die Beschwerden damit.
Und um die Frage, ist Gelenkdegeneration wirklich unausweichliches Schicksal?
Dazu muss man wissen, dass das Thema Muskel-Skelett-Beschwerden für den größten Ausgabenposten bei gutartigen Krankheiten verantwortlich ist und übrigens auch den größten Anteil, um genau zu sagen 19,8%, glaube ich, also knapp 20% der Arbeitsunfähigkeitstage macht das Muskel-Skelett-System aus.
Es würde sich schon lohnen, wirklich mal drüber nachzudenken, ob damit alles tatsächlich so laufen muss, wie es das derzeit tut.
Naja, und wir behaupten dann schon kühn, dass Applied Kinesiology hier wirklich ein Gamechanger sein kann.
Ja, das können wir natürlich noch nicht mit harten Daten belegen, aber wir stützen die Behauptung auf sehr viel praktische Erfahrung.
Was uns noch fehlt, sind überzeugende wissenschaftliche Nachweise, wobei wir haben ja schon begonnen, daran zu arbeiten und wir würden gerne viel intensiver daran arbeiten, wenn man uns lassen würde.
Wenn also die Mittel da wären.
Lassen, ne? Man lässt uns ja, bloß wir haben einfach keine Mittel. Ne? Und deswegen ist es dann oft etwas schwieriger,
Die Studien zu machen ist halt extrem aufwendig. Du brauchst dann wirklich Leute, die da mitmachen.
Ja.
Aber wir haben angefangen. Wir haben zwei Themen, die klinisch näher angeschaut werden, zusammen auch mit entsprechenden Kliniken.
Genau. Aber jetzt lass uns doch mal ins Thema einsteigen.
Ja, los geht's.
Yes.
Applied Kinesiology. Genial oder doch Humbug? Ein Podcast von Laura Schäfer, Frank Bittmann und ihren Gästen. Folge 5. Wir haben ja Ersatzteile. Ist Arthrose Schicksal?
Um von vornherein jeglichen Missverständnissen vorzubeugen, das hier wird kein Ärztebashing.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil. Wir können heilfroh sein, eines der weltbesten Medizinsysteme zu haben. Was wir bei unseren Patienten immer wieder sehen in den Anamnesen, sind atemberaubende Leistungen der Spitzenmedizin.
Ja, von Herz-OPs, Transplantationen,
Hirntumor-OPs. Hier bei uns in der Stadt, ne, das ist jetzt nicht im großen Zentrum und das machen die alles. Ne?
Ja. Zum Beispiel auch, was die Neonatologie inzwischen leistet, ist schon beeindruckend. Ne?
Ja, unglaublich. Ja. Die bringen Kinder durch, die wären halt noch vor Jahrzehnten eben, ja, totgeweiht gewesen.
Ja, also wirklich, wirklich beeindruckend. Ja. Du hast doch auch Fälle in deiner Familie.
Ja, genau, in meiner erweiterten Familie. Mehrfach lebensgefährliche Notfälle. Jedes Mal funktionierte die Rettungskette. Die Ärzte reagierten schnell und richtig und es wurde alles gut. Das würde in einem anderen Land so einfach nicht gehen. Ne? Oder ein junger Patient, einer meiner Patienten mit einem Stammhirntumor in der Geschichte, extrem riskante Operation. Die gehen da durch das Foramen Magnum, also durchs Schlüsselloch, durch die Kopfgelenke und das geht ihm heute gut und er ist also voll leistungsfähig.
Das
ja,
schon,
und ich bin selbst sehr zufrieden mit meinen beiden operierten Leistenbrüchen. Das ist ja im Vergleich zu dem anderen, sind das Peanuts.
Ja.
Aber das war hervorragend und hat super geklappt. Übrigens operiert von einem sehr lustigen Chirurgen mit Migrationshintergrund. Naja, ich lag da vor der OP und der kam da so an und so, ach ja, das machen wir vorm Frühstück mal schnell. Und
na, da hätte ich aber eher Sorge.
Nee, das hat mich total beruhigt, dass er das so entspannt sieht.
Okay.
Und so war es ja dann auch.
Hm. Es gibt natürlich auch ein paar andere Stories, ne, die man so hört, aber wir wollen jetzt einfach nur sagen, dass es gibt eben ganz, ganz tolle Medizin in unserem Medizin.
Auch in unserem eigenen Netzwerk,
absolut,
ne, mit dem wir kooperieren.
Viele hochmotivierte, kluge Ärzte, die einen wirklich tollen Job machen, sehr bemüht sind. Und was da wirklich großartig ist, viele sind auch offen für neue Ideen und auch offen, integrativ zusammenzuarbeiten.
Ja, also das musst du auch, wenn du so vernetzt arbeitest, brauchst du ja Partner.
Ja, wenn wir also kritische Einwände haben, dann geht es hier nie um die Herabwürdigung ärztlicher Tätigkeit. Es geht um die Strukturen und die Regularien, um das System, das Medizinern Zwänge auferlegt. Und dazu gehört auch die Frage, was wie honoriert wird. Das nämlich steuert, was gemacht wird und was nicht.
Genau so ist das. Und das bringt natürlich auch negative Auswirkungen dazu.
Und davon hören wir ja schon auch einige Geschichten, das darf man jetzt nicht unterschlagen. Aber
Personalnot, Zeitdruck.
Das ist das Problem. Ja, und die sind ja weithin bekannt. Ne?
Dazu habe ich ein Beispiel aus eigenem Erleben. Es geht um meinen Sohn.
Krasse Story.
Er hatte halt einen Fahrradunfall und die Notaufnahme der Klinik war voll und überlastet. Und er kannte eben die multiplen Schädelfrakturen von ihm nicht und schickte ihn dann als unverletzt nach Hause. Am nächsten Morgen habe ich gesehen, da stimmt wirklich was nicht. Und wir bekamen zum Glück einen schnellen Radiologietermin für ihn. Und dann zeigte sich, bei dem Unfall hatte es sogar den Oberkiefer verschoben. Die Zähne passten gar nicht mehr zusammen.
Ja, das hätte denen doch auch auffallen müssen. Also.
Ja. Also die haben halt ein Röntgenbild gemacht und das siehst du halt nicht. Eine Gesichtsschädelfraktur, das siehst du nicht so gut.
Ja, aber nächsten Tag war es ja
sichtbar. Und die waren einfach
ne?
überlastet. Ne?
Ja.
Und zum Glück gab es hier im Berliner Raum Spezialisten, MKG-Chirurgie, Professor Bier kann ich hier nennen, Berliner Virchow Klinikum, Chefarzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Und er sagte hinterher, das war eine seiner schwierigsten OPs über viele Stunden. Also die Geschichte zeigt beides, ne? Überlastung des Systems und medizinische Spitzenleistung.
Und die Überlastung ist halt ein Strukturproblem.
Das ist ein Strukturproblem, ja.
Ja.
Jetzt aber genug der Vorrede. Wie ist es also mit den hunderttausenden Gelenken, die jedes Jahr in Deutschland kaputt gehen?
Kapitel 1. Die Geschichte, die zu spät beginnt.
Was? Eine Geschichte, die zu spät beginnt? Jede Geschichte beginnt doch an ihrem Anfang, verstehe ich nicht.
Ja, würde man denken. Ja. Also eigentlich ist das ja auch so, aber bei dieser nicht. Aber schauen wir zuerst mal, was Stand des Wissens zur Arthrose ist. Claude, klär uns da mal auf.
The molecular mechanisms of OA are currently unknown.
Das ist der Kernsatz des derzeit stark beachteten Reviews von Tong und Kollegen zu OA, Osteoarthritis also, die wir Arthrose nennen. Es kam 2022 im Nature Partner Journal Bone Research. Ihr findet den Volltextlink wieder in den Shownotes. Das Review geht weg von der lange vertretenen Theorie des reinen Verschleißes und stellt fest, dass Arthrose eine heterogene Erkrankung ist.
Es listet die Risikofaktoren für Knie- und Hüftarthrose auf, nämlich Genetik, Alterung, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Beruf, Adipositas, Bluthochdruck, abnorme Gelenkachsen, schwache Muskulatur, hochintensive Belastung und eine Verletzungsvorgeschichte. Diese Faktoren können, so die Autoren, Signalwege und regulatorische Netzwerke stören, die letztlich zu Gelenkschmerzen und pathologischen Knorpelveränderungen führen.
Hier nochmal der entscheidende Kernsatz. The pathological mechanisms of OA are currently unknown.
Die pathologischen Mechanismen der Arthrose sind derzeit unbekannt.
Seit Kellgren und Lawrence 1957 die erste Klassifikation der Arthrose vorgelegt haben, sind jetzt inzwischen fast 70 Jahre vergangen.
Wahnsinn.
Und eine der meistzitierten aktuellen Übersichtsarbeiten fasst das Resultat dieser Forschung zusammen mit dem Satz: Der Mechanismus ist unbekannt.
Da könnte man ja langsam mal fragen, sind wir auf dem richtigen Weg in der Forschung?
Wir stellen ja nur Assoziationen fest, aber wie entsteht das?
Ja, wie so häufig in verschiedenen Bereichen. Ne? Und trotzdem, gerade bei Muskelskelettbeschwerden oder auch Arthrose, sollte man doch bald mal einen guten Weg zumindest finden, denn die Arthrosen nehmen zu und treten auch immer früher auf.
Die globale Krankheitslast bei Arthrosen nimmt weiter zu, mit vermehrt früh einsetzenden Arthrosen, die teilweise mit Adipositas und Gelenkverletzungen in Verbindung stehen. Das stellen Del Isola et al. In ihrem Osteoarthritis Year in Review 2025 fest. Epidemiologisch erwies sich die Körperzusammensetzung mit hohem Fettanteil und geringer Muskelmasse als zentraler Faktor.
Wieder eine Assoziation. Also sie legt irgendwie eine Kausalität nahe.
Absolut. Übergewichtiger Körper plus wenig Muskelmasse gleich Überlastung.
Überlastung. Da haben wir das Überlastungsparadigma wieder. Aber ist es jetzt wirklich ein Kraftlastproblem?
Und wie erklären sich dann die vielen Arthrosen bei Normalgewichtigen?
Ja, da passt es halt wieder nicht. Ne?
Nee. Wie soll jetzt der Arzt mit einem arthrotischen Gelenk umgehen, ne, wenn die Entstehungsweise noch immer unklar ist? Wonach soll er denn da auch suchen?
Ja, also die Ärztin kann halt nur den aktuellen Status feststellen, also wie weit ist der Gelenkverschleiß fortgeschritten. Die orthopädische Story beginnt meiner Meinung nach sehr oft mit einem Gelenk, das schon Strukturschäden aufweist und damit eigentlich zu spät. Wenn wir dann unsere Patienten am Anfang befragen, wie sieht denn die Diagnostik aus, was hat die Ärztin gemacht, lautet die Antwort, ja, ein Bild.
Also voller Fokus auf die Struktur.
Ja.
Ja, ich meine, man muss ja jetzt schon auch sagen, dass bei Hüftarthrose zum Beispiel ist die Bildgebung schon auch sehr zuverlässig.
Ja.
Aber für die Diagnosestellung der Knorpeldegeneration. Aber kommen die Schmerzen auch davon, ist ja die Frage.
Ja. Genau. Das ist schon relativ unsicher. Inzwischen hat man einige Studien gemacht, wie gut Bildgebung und Beschwerdebild zusammenpassen.
Ja, tun sie nicht.
Wir können es uns ja mal erklären lassen von Claude.
In ihrer 2008 erschienenen Arbeit, einer systematischen Literatursuche mit Zusammenfassung des Forschungsstands, untersuchten Batson und Croft, wie gut Röntgenbefund und tatsächliche Beschwerden zusammenpassen. Hatten Personen Knieschmerzen, fand sich aber bei 24-85% kein dazu passender Bildbefund. Andersherum zeigte das Röntgenbild Arthrosezeichen, hatten jedoch nur 15-81% der Betreffenden auch wirklich Schmerzen.
Das heißt ja, sehr viele gesunde Leute sind trotz Strukturdefekt im Knie völlig beschwerdefrei. Ist das vielleicht nur die schmerzfreie Frühphase und die Schmerzen kommen später?
Gute Frage, Frank. Das systematische Review von Kalvener und Kollegen aus 2019 gibt hier Antwort. Sie werteten 63 Studien mit insgesamt über 5000 Kniegelenken aus, untersucht per MRT,
Alle bei Menschen, die beschwerdefrei waren und keine Vorverletzung hatten. Das Ergebnis? Bei den unter 40-Jährigen zeigten 4-14% bereits arthrosetypische Veränderungen im MRT, Knorpeldefekte, Meniskusrisse, Knochenmarködeme oder Osteophyten. Bei den ebenfalls beschwerdefreien Erwachsenen ab 40 waren es 19-43%. Und die Autoren rechnen weiter hoch. Bei beschwerdefreien 70-Jährigen dürfte statistisch bei etwa 3 von 4 bereits ein Knorpelschaden nachweisbar sein. Die Autoren ziehen daraus einen klaren Schluss. Die Behandlung sollte sich an den tatsächlichen Beschwerden und Funktionseinschränkungen orientieren, nicht am Bildbefund allein.
Also es zeigt sich wiederholt, es gibt keinen verlässlichen Zusammenhang zwischen Bildgebung und Arthrose und zwar eigentlich in beide Richtungen nicht. Also der Bildbefund allein sagt einem im Einzelfall wenig Zuverlässiges über die Beschwerden.
Über das Beschwerdebild.
Ne? Genau. Also wir haben ja letztlich zwei verschiedene Ansatzpunkte. Die eine Gruppe, die symptomfrei ist und trotzdem Degeneration zeigt. Und dann gibt es ja, eigentlich haben wir drei Gruppen. Also die eine, die symptomfrei ist, die Degeneration zeigt. Dann haben wir die, die Beschwerden haben, aber keine Degeneration zeigen. Und wir haben die dritte Gruppe, die beides hat.
Ja, häufig dann fortgeschrittene Arthrosen. Genau. Aber die ersten, die gehen ja nicht zum Arzt. Die haben ja keine Beschwerden.
Ja, das stimmt. Immerhin. Aber bei denen, die dann zum Arzt gehen, weil sie vielleicht doch Beschwerden haben, was sollen die jetzt machen? Na, und da ist ja die Empfehlung schon auch recht klar, dass die Bildgebung nicht isoliert verwendet werden sollte.
Genau. Was bleibt dann? Klinische Tests. Aber sind die klinischen Tests wirklich die Lösung? Was leisten die? Meine Erfahrung, eine sorgfältige klinische Prüfung liefert sehr viel Information. Öfters kommen Patientinnen mit der bildbasierten Diagnose Cox-Arthrose. Ich mache dann einfache Mobilitätsprüfungen. Mich interessiert, ist die flektierte Innenrotation der Hüfte mobil, also ist the range of motion ausreichend, weichfedernd und schmerzfrei? Am besten noch in gebeugter Adduktion. Falls ja, kommt meine Rückmeldung, Sie haben keine Hüftarthrose, Ihre Schmerzen haben andere Ursachen. Naja, klar, meine Einzelmeinung, also wertlos? Nein, es gibt dazu eine sehr saubere Arbeit aus 2019, veröffentlicht im JAMA. Also das ist das renommierteste medizinische Journal schlechthin. Metcalf und Kollegen haben systematisch angeschaut, wie treffsicher einfache klinische Tests der Hüfte tatsächlich sind. Und das Ergebnis ist eindeutig. Es braucht nur ein paar gezielte Bewegungsprüfungen, um zu sagen, ob überhaupt eine Arthrose vorliegt. Noch bevor ein einziges Bild gemacht wurde. Ist die Hüfte frei und dabei schmerzfrei, spricht das ganz erheblich gegen eine relevante Arthrose als Schmerzursache. Aber damit ist der Patientin ja noch nicht geholfen. Woher kommen die Schmerzen? Das will sie wissen. Eine gute Klinik kann auch hier weiterhelfen, denn extrem häufig kommen die Schmerzen aus Muskeln und Bindegeweben. Ein versierter Untersucher findet das. Aber auch das sagt er ja nichts über die Entstehungsweise.
Absolut nicht.
Ja,
aber so ist unser Medizinsystem ja auch nicht unbedingt aufgebaut. Ne? Deswegen, sehr, sehr symptomfokussiert.
Das meinen wir ja mit, die Story beginnt ein wenig spät.
Ne? Genau.
Und das andere ist aber, selbst wenn wir brauchbare klinische Tests hätten, wann soll die Ärztin das denn machen? Anamnese, Inspektion, Palpation, Bewegungs-, Funktionstest, Dokumentation, Labors.
Aber dafür ist doch üppig Zeit in der klassischen Sprechstunde, vor allem für gesetzlich Versicherte.
Auch das hat man mal gemessen. Beim Allgemeinarzt haben wir wie viel Zeit?
Für eine Konsultation hat der Allgemeinarzt 7,6 Minuten zur Verfügung im Durchschnitt.
Ja, das ist üppig.
Und der Patient hat immerhin im Schnitt 23 Sekunden, um sein Anliegen vorzubringen.
Ja, da gibt es interessante Studien, die genau messen, wie lange kann der Patient sprechen.
Also wenn das nicht reicht,
das ist üppig. Ne?
Ja. Gut, das ist natürlich jetzt sehr sarkastisch gemeint.
Ja, es ist zu wenig Zeit und das merken ja auch die Patienten und gutieren das, wenn mal jemand sich wirklich auch Zeit nimmt.
Und mir auch wieder, das ist kein Vorwurf an den einzelnen Arzt.
Nee.
Das ist einfach ein Systemproblem.
Mhm. Ja, also das waren jetzt Zahlen von Allgemeinmedizinern, aber das ist in der Orthopädie kaum anders. Und da kann ich auch von eigener Erfahrung sprechen. Ich durfte mal 2 Tage in einer Berliner Orthopädie-Praxis hospitieren. Und der Orthopäde erzählte mir, dass er am Tag 60 bis 90 Patienten sieht.
Wahnsinn, ey.
Und dann ist halt der Ablauf optimiert. Ne? Kurzes Gespräch, vielleicht kurz anfassen, anschauen. Bild ansehen immer, dann die Entscheidung und da gibt es also verschiedene Ausgänge. Das eine ist die Physiotherapie, Hilfsmittel wie Einlagen, Orthesen und dann eben die Operation.
Ja.
Also Zeit zur eingehender Untersuchung war da eben nicht.
Und das hören wir ja durchaus auch von Patienten, die dann mit entsprechenden Beschwerden zu uns kommen. Und wir machen ja eine klinische Untersuchung und dann fragen wir, hat das der Arzt auch mal gemacht? Und dann kommt eigentlich immer raus, ich habe nur ein Bild. Ne?
Kann er nicht.
Ich meine, gut, das ist ein vielschichtiges Thema.
Ja.
Wir können ja erstmal bis hierhin kurz zusammenfassen, was wir bisher haben.
Mhm. Was haben wir? Aktuelle Einschätzung, Arthrose ist nicht nur Verschleiß, sondern wird vermehrt im Zusammenhang mit anderen gesundheitlichen Störungen gesehen und man vermutet gestörte Regelnetzwerke.
Was für uns ja durchaus sehr interessant ist. Darauf kommen wir später nochmal.
Entgegen.
Zweitens, Arthrose nimmt zu und tritt früher auf. Übergewicht spielt dabei eine Rolle. Ich meine, dass es früher auftritt, könnte natürlich auch daran liegen, dass es immer bessere Bildgebung gibt.
Gut, drittens, wir wissen viel über statistische Assoziationen, also Korrelation mit Risikofaktoren. Wir wissen aber nichts über Pathogenese und schon gar nicht im Einzelfall.
Viertens, Ärzte und Ärztinnen sollen eben nicht nur bildgebend untersuchen, sondern auch klinisch. Aber was, ist die Frage. Sie haben nichts, womit Sie im konkreten Fall Ursachen aufklären könnten. Und selbst wenn, Sie hätten keine Zeit dazu. Das System verhindert das.
Die Story beginnt also viel zu spät, wenn der Schaden bereits eingetreten ist und dessen Ursachen sind unbekannt.
Aber der Strukturschaden muss ja irgendwie entstanden sein.
Ja.
Und wir verstehen ihn eben als Endprodukt einer funktionellen Frühphase, vielleicht mit Jahren oder sogar Jahrzehnten Vorlauf.
Da hätte man jetzt dieses aktuelle Beispiel der Übergewichtigen. Einige denken schon darüber nach, Arthrose als metabolische Erkrankung einzustufen. Dann wären die Internisten und Diabetologen dafür zuständig. Aber das passt ja nicht.
Naja, was schon sein könnte, dass das chronische Entzündungsgeschehen bei Übergewichtigen, und da gibt es genug Studien zu und die Studienlage ist gut, also dass zum Beispiel auch IL-6, also Interleukin 6 ist erhöht schon bei Übergewichtigen und zwar chronisch erhöht und vielleicht ist das schon auch irgendwie ein Faktor.
Kann schon ein Kofaktor sein, aber dann sind ja immer noch die Normalgewichtigen oder Untergewichtigen Arthrose-Patienten.
Und ich meine, wir haben ja jetzt noch einen anderen Vorschlag.
Genau. Und um den geht's im Folgenden.
Kapitel 2. Zeit für Pferdewechsel.
Kapitel 1 war also der Stand des Wissens, forschungsbasiert auf Gruppenbasis. In Kapitel 2 geht es aber nicht um Gruppen, sondern ganz konkret um den einzelnen Patienten, der zu uns kommt. Das ist ja die reale Situation.
Ja,
ne? Also
die kommen ja nicht gruppenweise.
Ich wollte gerade sagen, wobei, wer weiß.
Hatte ich aber noch nicht.
Ich auch nicht. Aber jeder will natürlich sein eigenes Problem gelöst haben.
Ja, genau.
Und auch hier haben wir schon wissenschaftliche Pflöcke eingeschlagen, auf die wir uns stützen können. Ein solides, tragendes Fundament ist es natürlich trotzdem.
Reicht noch nicht.
Trotzdem noch nicht.
Aber immerhin ein paar Pflöcke.
Genau. Aber was jetzt kommt, stützt sich zum allergrößten Teil auf eine andere Erkenntnisbasis. Erfahrung, Beobachtung in der Praxis.
Verfechter der Evidenzbasierung in der Medizin, also der wissenschaftlichen Beweise, werden die womöglich abtun, also unsere Erfahrungsbasis.
Na, Beobachtung am Einzelfall gilt ja nun als wertlose Episode.
Allerdings.
Ein Einzelfall beweist natürlich nicht.
Die Science Cops, die betonen das in jeder Folge. Die auf Praxiserfahrung basierende Expertenmeinung wird nach den derzeit vorherrschenden Regeln der medizinischen Erkenntnis gering geschätzt.
Um es gleich hier zu sagen, selbstverständlich brauchen wir wissenschaftliche Nachweise der Wirksamkeit von Diagnoseverfahren und auch Therapien.
Keine Frage. Ja,
ganz klar. Und das gilt natürlich auch für die Applied Kinesiology. Mhm. Allerdings gibt es auch sehr viel Kritisches darüber zu sagen, wie EBM derzeit betrieben wird.
Später mehr?
In einer anderen Folge. Aber wichtig ist ja jetzt schon, dass wir Praxiserfahrung nicht als belanglos ansehen.
Ja.
Vor allem, wenn wir die gleiche Beobachtung in Serie machen.
Also wenn man mit diesem Muskeltest arbeitet, wird man regelmäßig überrascht. Und das ist auch wichtig, dass man nicht immer genau das findet, was man sucht. Und dann stößt man einfach automatisch auf neue Beobachtungen. Und falls sich das dann bei anderen wieder so findet, dann kann das spannend werden.
Ja, und da wird ja jetzt langsam dann doch aus einem Einzelbefund eben so eine etwas wiederholte Erkenntnis.
Ich schätze, so alle 8 Wochen gibt es zumindest mal eine neue Beobachtung. Und dann verfolgen wir die. Und einige haben sich wirklich bestätigt und sind inzwischen ganz wichtige Werkzeuge, ohne die wir kaum noch auskommen. Wichtig ist, dass wir beim Testen aber bereit sind, unsere Arbeitshypothese, mit der wir testen, zu verwerfen, wenn der Muskeltest dazu nicht passt. Also wir müssen ergebnisoffen testen.
Und ich meine, noch davor ist ja eigentlich, dass wir haben zwar die Hypothese, aber das heißt nicht, dass das jetzt schon fest ist, also
dass wir mit der Erwartung testen, dass sie auch zutrifft.
Genau.
Also das Mindset wäre nicht, wir testen, um zu bestätigen, dass, sondern um zu überprüfen, ob.
Genau, keep your mind open.
Ja.
Also da hatte ich auch schon Fälle. Ich meine, so der Klassiker ist ja, okay, Instabilität bei einem schmerzhaften Gelenk. Mhm. Ich hatte aber auch schon dann, dass alles stabil war.
Ja.
Also zu stabil, aber gut, immerhin. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen. Ne? Aber das gibt's eben auch.
Richtig. Ja?
Und dann bricht halt die Eingangshypothese, die man sich vielleicht gestellt hat, zusammen.
Ja.
Und das ist ja auch in Ordnung.
Und dazu muss man bereit sein. Ja, dass man sagt, okay, na, das ist es nicht, dann muss ich neu denken.
Genau, einen Schritt zurücktreten. Ja. Und so kommt man ja dann auch wirklich zu neuen Erkenntnissen.
Ja.
Na, und das ist ja dann besonders schön, weil wir können uns ja dabei so gut austauschen und dann auch gucken, ob man vielleicht einen ähnlichen Ansatz auch bei seinen Patienten und Patientinnen selbst findet.
Das macht so das Teamwork auch wertvoll. Ne?
Na, und auf die Weise haben wir schon mit der Zeit auch einen Fundus an neuen Ansätzen und auch Techniken entwickelt.
Genau. Ne?
Und wenn sich die wiederholt zeigen, dann verfolgen wir die halt auch.
Und das, was jetzt kommt, sind solche Erfahrungen. Die stützen sich auf Folgendes. Wir beobachten, sind überrascht, diskutieren, überprüfen, verwerfen, probieren, variieren, reproduzieren, erkennen.
Und hinterfragen.
Das kommt vor diskutieren.
Ich meine, der Muskeltest, der macht es erstmal möglich, ne? Vom Verhalten eines individuellen komplexen Regelsystems zu lernen. Ich habe jetzt kürzlich in einem Vortrag den Muskeltest bzw. die Adaptive Force, die ja so die Basis ist, als Fenster in das Regelsystem bezeichnet. Mhm. Weil ich glaube, dass er das tatsächlich
ist. Du kannst dann ins System ein Stück weit reingucken.
Genau. Und was in der Blackbox passiert, wissen wir nicht.
Also insofern behaupten wir, Erkenntnisprozess ist auch am Einzelfall möglich. Wir brauchen keine 100 gleichen Patienten, statistisch abzusichern. Ja. Und die werden wir auch nie finden.
Nein, weil jeder Patient ist nun mal unterschiedlich mit der anderen Historie. Und trotzdem bestätigen sich dann solche Beobachtungen auch bei anderen Patienten und Patientinnen. Dann wird es interessant. Das, was jetzt kommt, ist also das Destillat vieler solcher Erfahrungen. Es sagt, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, ein wiederkehrendes Muster bei den verschiedensten Indikationen am Muskel-Skelett-System.
Und aus unserer Sicht erwächst daraus ein neues Paradigma für nahezu alle nicht traumatisch erworbenen Beschwerden.
Absolut.
Was gibt's da alles? Von den hartnäckigen Nackenverspannungen bis zum Hammerzeh.
Lumbalgie, Tennisarm.
Krampfneigung bis zum Schnappfinger.
Aber auch Indikationen wie der Hallux Valgus oder auch eben die sogenannte idiopathische Skoliose.
Und eben die vielen Gelenkprobleme ohne relevanten Strukturschaden, die wir ja auch haben.
Ja, und für mich auch ganz wichtig, für Verletzungsrisiken, zum Beispiel, wenn jemand alle 4 Wochen umknickt.
Ja, da muss es ja irgendeine Disposition geben.
Ich habe ja gerade so viel gelesen und recherchiert für andere Sachen. Und sehr interessant, der Konsens für chronische Gelenkinstabilität von Enkel, also von Sprunggelenk, vom Sprunggelenk ist, dass die Patienten berichten, ich gebe nach, ich kann nicht halten.
Aha, okay.
Das passt total zu unserer Adaptive Force. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz richtig wiedergegeben, aber es war echt, passte wie die Faust aufs Auge. Das ist ein Kriterium nach dem Konsensus für Ankle Sprain Injuries oder Chronic Ankle Injury.
Interessant.
Absolut.
Okay, also das kommt jetzt.
Na, 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 jetzt wird's aber unglaubwürdig. Die beiden mokieren sich über merkwürdige Praktiken, die Wunderdinge versprechen. Und jetzt wollen sie sämtliche Muskel-Skelett-Probleme lösen? Pinocchio lässt grüßen.
Ja, ich weiß, so könnte es wirken. Ne? Aber nein, Michael, natürlich nicht alle. Also Systemerkrankungen, zum Beispiel Rheuma und dergleichen, die sind da auch erstmal außen vor. Ne? Natürlich auch bei den starken strukturellen Traumaschäden. Ne?
Da gibt es natürlich Limitierungen, ne? Oder also ein extrem fortgeschritten degeneriertes Knie. Das lässt sich halt dann doch oft nicht mehr abfangen. Da gibt es halt Grenzen.
Ja, ich meine, es gibt Grenzen, auf jeden Fall. Man kann doch häufig noch mehr tun, als man denkt. Aber gut, wir nehmen natürlich den Mund schon sehr voll. Ne? Das ist klar.
Ja.
Und das muss Skepsis provozieren.
Ja.
Aber wir haben schon ein plausibles mechanistisches Framework für die Entstehungsgeschichte von Gelenkdegeneration und auch für vieles mehr. Und ganz ehrlich, das gibt es sonst nirgends. Wir sollten die Geschichte wirklich von Anfang an betrachten.
Also die Story nicht mittendrin starten, sondern...
Oder sogar am Ende.
Davor, ne? Dazu fällt mir eine kleine Episode ein. Ich hatte einen...
Mal wieder.
Praxisvortrag auf einem Zahnärztekongress auf Malta und ein mitgebrachter Ehemann einer Teilnehmerin war Zaungast. Er war Orthopäde und nach der Veranstaltung kam er zu mir und fragte, was sind eure typischen Patienten? Ich überlegte kurz und sagte, ja, Leute mit Gelenkbeschwerden ohne Strukturbefund, also Schmerzen, ohne dass die Bildgebung eine Erklärung liefert. Darauf er nur ganz kurz, also die meisten.
Also ihr seht schon, es geht hier nicht nur um Knie und Hüfte, ne, sondern die ganze breite Palette. Und Michael hat da schon einen Punkt. Also woher kommt dieser universelle Anspruch, das Patentrezept für so viele Beschwerden eigentlich überall am Körper?
Es muss diesen gemeinsamen Nenner geben.
Was ist denn der gemeinsame Nenner?
Ich meine einen Erklärungsmechanismus, der ganz unterschiedliche Beschwerdebilder erklären kann, also überall drin steckt.
Also das heißt, woher quasi dieser universelle Anspruch kommt oder auch das Patentrezept für so viele verschiedene Beschwerden.
Ja, und das hat schon das Zeug für einen wirklichen Paradigmenwechsel.
Ich meine, damit brechen wir natürlich schon auch mit einigen vorherrschenden Lehrmeinungen. Aber es geht uns eben um ein essentielles Grundprinzip und damit kann man dann einen neuen Denkraum eröffnen für das Verständnis von Beschwerden am Muskel-Skelett-System insgesamt und das eben auch im Einzelfall, also bei jedem Patient, Patientin neu.
Und damit endlich auch für die Pathogenese, also von Beginn an, von dem Moment an, in dem irgendwann etwas schiefläuft, also eine Weiche falsch gestellt wird und eine Fehlentwicklung ihren Anfang nimmt.
Und das ist ja dann meist in Form einer Abwärtsspirale.
Ja.
Ne? Da hast du so ein schönes Bild bei einer Präsentation.
Da bauen sich offenbar Prozesse auf, die sich gegenseitig verstärken. Also letztlich ein Teufelskreis.
Ich meine, am Anfang ist es ja dann meist, ohne dass man es bemerkt. Man hat keine Beschwerden und irgendwann landet man dann eben doch in einer Degeneration, wenn diese Spirale, von der du gerade gesprochen hast, nicht gestoppt wird.
Ja, der Strukturschaden ist dann eine neue Qualität und eigentlich das vorläufige Ende der Geschichte. Von da an geht es auch um Funktion, aber hauptsächlich um Reparatur und Verhinderung von Schlimmerem. Für die Orthopädie beginnt die Story meist erst jetzt. Sie ist nämlich als Reparaturbetrieb aufgestellt.
Ja, leider.
Wir müssen einfach viel früher ansetzen.
Naja, aber dieses Abkippen in die Abwärtsspirale kann ja tatsächlich auch jederzeit passieren, in jedem Alter. Das erklärt übrigens auch, weshalb wir auch Patienten, Patientinnen, die sehr jung sind und schon Beschwerden haben.
Ja.
Und je länger die Abwärtsspirale läuft, desto weiter schreitet natürlich der Prozess fort und desto komplexer wird auch das Geschehen.
Das ist halt der Faktor Zeit. Wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird, schreitet halt der Verschleiß fort. Und das korreliert mit dem Alter. Gut, also was wissen wir? Viele statistisch gesicherte Faktoren aus großen Gruppen, Risikofaktoren, durchschnittliche Assoziationen. Aber die Frage ist, was davon hilft meiner Patientin? Der Ansatz, von dem wir sprechen, ist das Koordinatensystem für die Navigation im Netzwerk der wirkenden Faktoren bei einer einzelnen Person.
Kannst du das auch nochmal in einfachen Worten sagen? Wie würdest du mich erklären?
Ich finde jetzt auch den Satz ein bisschen lang.
Ich glaube, das versteht keiner.
Was wir gut kennen, sind die Risikofaktoren, die auf große Gruppen zutreffen. Aber vor uns sitzt eine Person und deren Problem müssen wir lösen. Und das, was wir euch jetzt gleich vorstellen, beziehungsweise dann in Teil 2, ist ein Koordinatensystem, das uns hilft, die Faktoren zu finden, die bei dieser Person wirken und das Problem auslösen oder auch verstärken. Am Ende geht es darum, genau dieser Person zu helfen. Also wir brauchen die Erkenntnis im Einzelfall.
Wissenschaft findet also Durchschnittseffekte im Vergleich großer Menschengruppen.
Aber Durchschnittseffekte auf die einzelne Person anzuwenden,
das funktioniert einfach nicht.
Funktioniert eben nicht.
Nee. Kann es sein, dass das allgegenwärtige Risikofaktorenkonzept zumindest hier ein totes Pferd ist, von dem wir jetzt erstmal absteigen sollten?
Ich glaube, es ist an der Zeit. Und wir haben ein frisches, neues Pferd. Ein stolzes Wildpferd.
Deine Bilder sind der Knaller. Aber gut, das stolze
Unser Wildpferd, also da habe ich mich so erkundigt gemacht, es mag die ausgetretenen Pfade nicht, es liebt die Freiheit und geht seinen eigenen Weg.
Und wie heißt es?
Unser Pferd heißt Finns.
Wichtig, ohne D oder T.
Finns?
Nee, es klingt wie Finns.
Okay. Unser Pferd heißt Finns. Kannst du es besser?
Nein, natürlich nicht. Das ist das Wort für sich. Finns.
Finns.
Finns. Finns. Finns. Finns liefert neue Perspektiven. Und was es mit Finns auf sich hat?
Das hört ihr in Teil 2 unserer Doppelfolge. Wir haben ja Ersatzteile. Ist Arthrose Schicksal?
Danke, dass ihr wieder reingehört habt, sagen Frank Bittmann
und Laura Schäfer. Wir gehen jetzt in die Sommerpause.
Juhu!
Wird doch Zeit. Aber Teil 2 kommt pünktlich.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Mehr über unser spannendes Thema und die Links dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Website unserer Akademie unter www.bvfg-potsdam.de. Dort findet ihr auch unsere Kurse. Abonniert den Podcast auf eurer Lieblingsplattform und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns enorm. Bis zur nächsten Folge.